Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, weil wir hatten uns, also Matthias, Sebastian und ich, hatten uns kennengelernt auf der Manage Agile. Ich habe da drinnen gesessen in den vielen Vorträgen und habe dann mir spontan mich umentschieden und bin in einen Vortrag von euch reingegangen, habe das auch nicht bereut. Und zwar ging es darum, die agile Bäckerei. Und ich war nach dem Vortrag so begeistert von dem Inhalt, von dem Leuchten in den Augen bei euch, dass ich gesagt habe, die muss ich mir direkt schnappen für einen Podcast. Wir haben dort auch spontan eins gemacht. Problem war nur, ich hatte nur zwei Kopfhörer und habe mir ein drittes Mikro ausleihen müssen. Und leider hat es dann auch, nachdem wir uns ein ruhiges Plätzchen gesucht haben, die ganze Aufnahme voll verhagelt, nachdem hinter uns dann umgebaut wurde auf einmal und die Tongeräusche so laut waren, dass wir die komplette Sache wegwerfen konnten. Deswegen, heute zweiter Versuch. Vielen Dank an euch beiden schon mal, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Gerne.
Bitte.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns richtig Mühe gegeben.
Die agile Bäckerei. Also ich war ja sehr erstaunt, als ich den, sage ich mal, den Titel gelesen habe, was sich dahinter verbirgt. Und war dann umso erstaunter, dass ihr meines Erachtens einer der wenigen Best Practices für mich sind, dass man das Thema Agilität richtig verstanden hat. Und vielleicht wollt ihr auch einfach kurz erzählen, am besten du, Matthias, erstmal, wo kommt ihr her, wer seid ihr überhaupt, beziehungsweise was hat dann für euch den Ausschlag gegeben, euch Richtung Agilität zu bewegen?
Okay, sehr gern. Also vielleicht erstmal zu uns. Wir sind ganz klassisch ein Familienbetrieb, mittlerweile in der dritten Generation. Eigentlich wären wir sogar in der vierten Generation, aber es war leider eine Generation Pause. Und ich hole jetzt mal aus, meine Großeltern haben die Bäckerei gegründet, war ein ganz klassisches 2-3-Mann-Familienunternehmen bis zur Wendezeit. Dann ist mein Vater mit eingestiegen und in der Zeit ist der Betrieb gewachsen. Ich und mein Bruder sind in den 2000ern eingestiegen und dann ist noch meine Schwester auch dabei. Und da merkt man gleich, okay, wenn so viele Familienmitglieder, die dann natürlich dann auch gleichzeitig Geschäftsführeransprüche, sage ich jetzt mal, man versucht sich ja selber zu verwirklichen, mitbringen, dass das sehr positiv ist, auf alle Fälle, was das Vertrauen angeht und das Verlassen, aber dass das natürlich auch zu Differenzen führt. Und so haben wir an dem Punkt in dem Wachsen und Wachsen, also vielleicht mal aktuell zu uns, wir haben Stand jetzt 450 Mitarbeiter, 45 Verkaufsstellen, also sind wirklich da sehr stark gewachsen und haben irgendwo an dem Punkt gemerkt, mit unseren aktuellen Strukturen und Hierarchien, das funktioniert nicht. Und es gab da immer Reibereien, es gab auch Diskussionen, Streitereien, will ich jetzt mal im Familienumfeld, vielleicht gar nicht so, wie es im normalen Arbeitsumfeld bekannt ist. Also das ist eher, sage ich immer noch, auch lieber positiv, weil man sich doch in den familiären Kontext eher mal die Meinung sagt. Aber irgendwo war das an der Grenze, wo man gesagt hat, okay, man muss jetzt vorsichtig sein, dass dieses Berufliche nicht auch auf das Familiäre, also auf das private Familiäre überschwappt. Und ich kürze es einfach mal ab und irgendwo habe ich da keinen Ausweg mehr gesehen und habe dann meinen zum Glück guten Schulfreund Sebastian oder Schulfreund, ja, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, gar nicht in die gleiche Klasse, und habe ihn angerufen und habe mit einer ganz anderen Idee, ich wusste ja gar nicht, dass wir agil werden sollen oder müssen oder sowas. Ich habe ihn einfach angerufen, Sebastian, pass auf, wir haben da Probleme, wir sind zu schnell zu groß geworden. Das und das, Kommunikation, oder ich habe es damals als Innovation gesehen und ich brauche da Unterstützung. Und so haben wir erstmal angefangen.
Sebastian, wie bist du denn da, oder wie hast du den Anruf aufgenommen und was waren so deine ersten Ideen oder Gedanken?
Ja, das klingt immer alles so einfach, ne? Da kam da so ein Anruf rein und aus meiner Perspektive hat sich das so angefühlt, dass wir, also Matthias und ich, wir schon lange nachdem wir zusammen auf die Schule gegangen sind, ist so eine richtige Arbeitsfreundschaft daraus geworden. Ich habe zu der Zeit noch studiert und habe mich mit Matthias immer, wenn ich zu Hause war, getroffen. Und wir haben uns überlegt, was kann man Innovatives umsetzen? Wie kann man das machen? Was hat das für Vor- und Nachteile? Wie kriegt man das, was ich aus dem Technischen her kannte oder aus dem Innovationsbereich her kannte, wie kann man das transferieren auf ein Bäckereiumfeld oder wie kann man das auch in einem klassischen Handwerk nutzen? So möchte ich es mal formulieren. Und daraus ist so eine Arbeitsfreundschaft geworden, die bis jetzt standhält. Und vor ziemlich genau, ja, 2. Dezember, 2 Jahren rief mich dann Matthias an und meinte, hey du, jetzt lass es uns mal richtig offiziell machen. Ich würde gerne innovativer werden. Ich würde gerne die Visionen und Ideen, die ich in meinem Kopf habe, auch in die Tat umsetzen und mein gesamtes Team mitnehmen. Und aus dem Gedanken, wir möchten Innovation implementieren, hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass die Innovationen gar nicht so das Problem sind. Die Menschen, die in der Bäckerei sind, die sind super innovativ, die sind wahnsinnig kundenzentriert, die Produkte sind sehr nachhaltig. Und das, was nach den ersten 2 Workshops im Prinzip rauskam, war, dass es eher darum geht, wie können wir die Arbeit so strukturieren und organisieren, dass die Erfolge, die wir haben, reproduzierbar werden und nicht einfach skaliertes Chaos oder immer wieder neue und die gleichen Herausforderungen mit sich ziehen, so dass man vielleicht auch als gesamtes Team oder Unternehmen lernt und das Lernen strukturiert und implementiert sozusagen.
Jetzt stelle ich mir das Ganze ja sehr spannend vor. Also wenn ich jetzt mal an die Bäckereien denke, auch Ketten, die ich kenne, wenn ich daran denke, dass da auf einmal jemand kommt, der aus dem, so nehme ich es wahr, aus dem Innovationsbereich kommt. Das heißt wahrscheinlich die Workshops mit vielen Post-its und viel Dynamik durchgehalten hat. Jetzt stelle ich mir das in dem klassischen Kontext vor, so eine riesengroße Wand voller Post-its. Matthias, wie ist das denn bei euch angekommen oder bei dir oder bei deiner Familie angekommen?
Also das war das erste Meeting oder Workshop, wo wir zurückgekommen sind, der war ganz gut. Da haben wir erstmal mit Techniken angefangen. Also der erste Kern war ja, ich möchte gerne die Ideen aus meinem Kopf, dass das mein Team kennt und dass ich nicht der Einzige bin, so gefühlt, der da immer vorprescht und alles umsetzt und die Geschwindigkeit war einfach nur zu hoch. Und da haben wir natürlich angefangen mit so Methoden, die kannte ich natürlich vorher nicht. Also so ich weiß nicht, ich glaube, wir haben mit Lego eine Filiale der Zukunft gebaut. Das war super spannend, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe erst mal gedacht, so jetzt liegen da Lego-Bausteine. Okay, verdammt, wenn ich jetzt zurückkomme, was habt ihr dort gemacht? Ich meine, ich muss ja irgendwie der Familie erklären, das hat ja natürlich auch alles Geld gekostet. Und dann irgendwo haben wir mal 2 Stunden von einem Workshop-Tag damit zugebracht, mit Lego-Steinen zu spielen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Aber dann hast du in dem Team erstmal gesehen, wie kreativ da manche Leute waren und wie was da rausgekommen ist. Genau, und dann, was du schön gesagt hast, dann haben wir halt angefangen, alles, was im Kopf ist, wirklich am Anfang auf bunte Zettel zu schreiben. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das war natürlich für uns alle neu. Sebastian hat es vorhin gesagt, wir waren so eigentlich die perfekten Chaos-Manager. Also das meine ich auch überhaupt nicht negativ. Es kam einfach ein Problem rein, wir haben das gelöst. Die Thematik dabei ist, die Anforderungen sind halt durch die Größe so gestiegen, dass das halt immer mehr Probleme waren, wir die immer schneller lösen mussten, aber in dem Moment, wo wir sie gelöst haben, keine Lösung erarbeitet haben, dass es gar nicht nochmal dazukommt. Also sprich, wir haben immer nur reagiert, wenn was aufgetreten ist. Und in dem ersten Schritt, bei den ersten Workshops, wo wir angefangen haben, mal zusammen zu sprechen, Methodiken uns angeschaut haben und gelernt haben, dann zum Beispiel auch mal alles aufzuschreiben. Das war das Allerschwerste, erstmal das, was man im Kopf hat, ordentlich auf so einen Post-it zu schreiben. So, natürlich sind wir dann zurückgekommen nach dem ersten Workshop, alle, wie es dann also ist, so richtig euphorisierend und du hast recht. Und dann haben wir die Wände angefangen, bei uns in der Bäckerei mit bunten Klebezetteln zu bekleben. Und ich glaube, da haben auch ganz kurz mal alle gedacht, okay, ich weiß nicht, also... Also die haben wirklich gedacht, wir drehen durch. Das gab auch, Sebastian kann sich noch gut erinnern, glaube ich, so die erste Diskussion mit der ersten Rechnung dann, ob das alles so sinnvoll ist oder was da ist. Und quasi erst im zweiten Workshop haben wir ja gemerkt, dass gar nicht dieses seid mal innovativ das Problem ist, sondern dass die Kommunikation, die Rollen untereinander und ganz besonders auch das Thema Fehlerkultur eine Riesenrolle gespielt haben. Und nach unserem ersten Workshop mit den bunten Zetteln muss man auch ganz fairerweise sagen, die sahen natürlich bei Sebastian an der Wand, sah das alles super strukturiert und super ordentlich aus. Das haben wir versucht mitzunehmen, aber die Wirklichkeit hat uns dann auch ganz schnell wieder geerdet und wir brauchten dann noch einen zweiten Workshop. Und das war dann ganz lustig, dann haben wir diese Zettel halt wirklich sortiert und ich bin dann irgendwann zurückgekommen und hab dann mal, ich gebe einfach zu, ich wollte Post-its bestellen und hab dann als Suchvorschlag von Amazon noch auf einmal Scrum-Karten gesehen und habe dann, okay, den Begriff kannte ich gar nicht, weil wir uns da überhaupt nicht drüber unterhalten haben. Und dann habe ich Sebastian angerufen, ich sage, du, Sepp, hast du jetzt eigentlich bei uns sowas wie Scrum oder Canvas eingeführt? Weil den Begriff hat man da noch gar nicht gekannt. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen.
Was ich an sich ja sehr spannend finde, also jetzt der Geschichte vorgreifend, was mir so gut bei euch gefällt, ist, dass ihr nicht nach Theorie und nach Lehre vorgeht, sondern dass ihr das ganze Thema wirklich lebt. Und im Endeffekt ist es ja egal, ob das Scrum oder Kanban oder sonst was draufsteht. Im Endeffekt ist es ja, dass es zu dem Problem oder zu der Denkweise passt. Aber nimm mich mal mit auf der Reise. Wie ging es dann weiter? Ihr habt den zweiten Workshop gemacht. Wie ging es dann weiter?
Ja. Genau. Achso, willst du? Genau.
Mach
du.
Ja, ich kann ein bisschen was erzählen. Also bei dem ersten Workshop haben wir so ein ganz einfaches Aufgabenboard eingeführt, was in so eine Mini-Kanban-Board erinnert. Und das wurde dann über Workshop 2 und 3 immer weiter ausgebaut. Also wir haben dann auch Telefongespräche geführt, wie hat sich das jetzt angefühlt, was funktioniert noch nicht so gut, was funktioniert richtig gut. Und dann darauf aufgebaut, dass wir, sage ich mal, auch die Workshops selber sehr iterativ gemacht haben oder auch sehr agil vorgegangen sind, was das betrifft. Und schon allein in dem zweiten Workshop haben wir aus dem normalen Taskboard ein richtiges Scrumboard gemacht. Und im dritten Workshop kamen dann die ganzen Rollen, nee, die gab es im zweiten, kamen die Rollen dazu, dass es einen Team-Facilitator gibt. Wir haben den Moderator genannt, haben da auch ein Rollenspiel gemacht. Der hat so einen Zylinder aufbekommen, damit klar war, wenn der spricht, ist er der Moderator. Also auch, um das super visuell zu machen. Und im dritten Workshop haben wir dann auch die verschiedenen Regel-Meetings eingeführt, um diesen 4-5-Stunden-Termin, den dieses Team hatte einmal in der Woche, so zu strukturieren, dass in diesem Termin nicht alles durcheinander geht, sondern sich auch an Gesprächsregeln gehalten wird oder klar ist, wir sind jetzt in der Phase, wo die Ergebnisse vorgestellt werden oder wir sind jetzt in der Phase, wo wir an unserer Teamzusammenarbeit, die Teamzusammenarbeit verbessern. Aber wir haben die Begriffe alle gar nicht eingeführt und das war dann so witzig, dass dann irgendwie 3 Monate nach dem dritten Workshop Matthias anrief und gefragt hat, sag mal, kann das sein, dass wir Scrum hatten? Es war auf jeden Fall sehr witzig, weil wir komplett vermieden haben, englischsprachige Worte oder Methodenworte zu verwenden, um, sage ich mal, gar nicht erst so eine große Barriere aufzubauen, dass hier jetzt eine riesen Methode um die Ecke kommt und dass man eine Strafe bekommt, wenn man sich nicht an alle Regeln hält, sondern eher sehr vorsichtig damit umgegangen, welche Begriffe wir verwenden und möglichst einleuchtende, einfache Erklärungen zu haben, damit es auch klar ist, worum es geht, um die Arbeit zu verbessern oder besser zu strukturieren.
Das heißt, der Matthias bzw. die Familie Bergmann ist dann damit in der PO-Rolle? Oder im Scrum würde man sagen, klassische PO-Rolle?
Matthias ist in der PO-Rolle, das ist richtig. Und aus dem Team heraus gab es auch ein paar durch die Rollenanpassung auch jemand, der aus dem Tagesgeschäft rausgenommen wurde, um die Rolle des Scrum Masters, sage ich mal nach dem klassischen Scrum, diese Rolle des Scrum Masters zu übernehmen und im Prinzip als Moderator oder Team-Facilitator aufzutreten. Genau.
Sehr spannend.
Genau. Ich habe ja dazu noch dann ein paar Ergänzungen. Also das ist ja wirklich so ein Prozess gewesen. Wir sind ja, also das Team hat ja zwar die Workshops auch mitgemacht, aber erstmal gar nicht. Was heißt verstanden? Also wo geht das halt hin? Also vorher muss man sagen, bei uns war ein Meeting, wir haben da gestanden, ganz klassisches Protokoll. Was sind die aktuellen Themen gewesen? Welche sind davon umgesetzt? Und was sind die neuen Themen? Und naja, wie man sich das vorstellen kann, ab einer gewissen Größe ging es halt dann 1,5 Stunden nur um Sachen, die erledigt waren. Dann hast du über Probleme gesprochen, was ist passiert, warum. Also das war überhaupt nicht produktiv. Das richtig Gute an dieser neuen Arbeitsweise, obwohl wir gar nicht wussten, was das jetzt ist, ist, dass wirklich die Rollen in dem Team, also dass jeder sich einbringen konnte, das war so das Erste. Das hat auch allen sehr gut getan. Das nächste ist dann, dass wir natürlich, dass auch jeder gehört wurde. Also, dass wir haben, glaube ich, nach dem zweiten Workshop direkt angefangen und haben gemerkt, Stärken, zum Beispiel Verkaufsleiter. Sebastian hat es gerade angerissen. Wir hatten einen Verkaufsleiter, der unglaublich stark und richtig gut mit Zahlen ist. und hatten auch andere Verkaufsleiter. Natürlich gehört es zum Business, dass der gut zahlen kann, aber der wesentlich empathischer war, der richtig gut mit den Teams konnte, der Zeit genommen sich hat, sich die Probleme anzuhören. Und es hat dann immer irgendwo geschrammt. Den einen hast du dann, ich sag einfach mal, wenn so ein richtig hartes Teamproblem war, da hast du halt gesagt, oh, naja, wenn er hinfährt, das macht's noch schlimmer. Und bei dem anderen Verkaufsleiter war es dann das Problem, wenn es da um, ich sag mal, Retourezahlen, Stundenleistungen und sowas ging. Das funktioniert nicht. Und in diesen neuen Rollen haben wir ganz schnell rauskristallisiert, hey, macht's nicht Sinn, dir macht es doch Spaß, du bist unglaublich versiert, was Zahlen angeht. Und haben dann den einen Kollegen genommen, haben den zu uns in die Verwaltung geholt, der jetzt sich nur um das ganze Thema Zahlen kümmert. Der kümmert sich um das Bestellsystem, um unsere Bestelloptimierung. Also das war eine super Erleichterung für alle. Also dieses Rollen einlassen. Nicht, da nimmt mir jetzt jemand was weg, sondern ich akzeptiere, dass es jemanden gibt, der ist in dem Bereich besser und ich verlasse mich halt einfach darauf. Das war halt so eine super, super Erfahrung. Und ich denke, für uns bei dieser ganzen Methodik, was auch super geholfen hat, war, wir hatten gleich nach dem zweiten Workshop hatten wir auch wirklich Glück, dass wir, ja, ich sage einfach mal, dass wir spannende Projekte hatten und wo wir auch Erfolgserlebnisse hatten. Wir hatten zum Beispiel dann, will ich das jetzt sagen, wenn wir nicht diesen Weg gegangen wären und hätten das klassisch vorher gemacht, haben wir zum Beispiel ein tolles Projekt umgesetzt. Das haben wir immer so, das bei uns so ein Pflaumenkuchen.
Ah, meine Lieblings. Halt
mal belächelt. Genau, ja. Ich habe auch schon gesagt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie bei uns einer hören kann, aber in der Bäckerei ist es natürlich ganz normal, dass wir Lebensmittel herstellen für die Menschen bei uns in der Region. Und das haben wir die ganze Zeit auch schon gemacht. Aber es hat sich mal begeben in unserer Teamarbeit. Das Schöne ist ja, dass auf einmal der Chef, ich in meiner Rolle, viel mehr Zeit hat, weil das Team anders Aufgaben übernimmt. Das war ein richtig positiver Effekt und der hat dazu geführt, dass ich überhaupt nicht an Pflaumenkuchen gedacht habe, aber eine alte Kühlzelle verkaufen wollte. Also ich wohne noch privat in quasi, wo die ganz alte Bäckerei mal war und da will ich gerade renovieren und da steht noch eine alte Kühlzelle aus der Zeit. Und die ist halt einfach nur ausgeschaltet, aber ist noch funktionsfähig und wie man das dann so macht, hört man sich in der Region um, kann die nicht einmal gebrauchen. Und wie es der Zufall will, steht aus dem Nachbarort komischerweise auch jemand ein bisschen jünger wie ich, also aber so unser Alter, steht da vor mir und braucht diese Kühlzelle. Und dann fragt er halt so, oder ich habe gefragt, was willst du mit der Kühlzelle? Ja, er hat einen Familienbetrieb, Bio-Obstanbau und Gemüseanbau. Okay, klingt ja spannend. Und dann fragt er gleich mich, naja, wie ist denn das eigentlich bei euch? Warum nehmt ihr keine regionalen Rohstoffe? Und ich gucke ihn so an, so, hä? Wir haben doch regionale Rohstoffe. Wir sind Mitglied im Verein Heimische Landwirtschaft. Unser Getreide haben wir von der Mühle direkt ein paar Orte weiter. Familienbetrieb auch, sind wir schon jahrelang. Und er so, na okay, aber du hast dein Getreide, klar. Aber wo kriegt denn er das, also der malt das Mehl, wo kriegt denn er sein Getreide her? Und da muss ich kurz überlegen und denke mir, naja, von den Bauern da um die Ecke. Und wie heißt der Bauer? Keine Ahnung. Da vertraue ich dem Müller. Oder wir haben auch einen großen Lieferanten für uns, wo wir unsere Pflaumen halt her haben. Klar, das ist die Beko. Die hat einen Außenlager in Thüringen. Das ist auch direkt bei uns um die Ecke. Das ist auch wirklich über die Partnerschaft hinaus. Ist es auch eher, sind das auch freundschaftliche Verhältnisse. Und die ist so ein Großlieferant, der für uns natürlich viele Rohstoffe besorgt. Und das funktioniert jahrelang auch wirklich sehr gut. Und dann aber auch, okay, wo habt ihr aber eure Pflaumen her? Und ich so, von der Beko. Das war halt für mich selbstverständlich, den Lieferanten im Kopf zu haben, dass das für mich der Ersterzeuger ist. Und erst, wo wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, ist dann aufgefallen, ja, okay, das ist dein Lieferant, aber das ist ja gar nicht der Produzent. Und es ist natürlich auch mittlerweile schon eine Kette, die verstrickt ist, dass da vielleicht doch noch eins, zwei dazwischen hängen und man weiß, wo die Sachen herkommen. Jedenfalls haben wir uns weiter unterhalten. Er hat im Nachbarort einen Obstbetrieb und sie haben Pflaumen. Und dann erzählt er mir so seine Geschichte, dass sie auch in so einem Großhandel verkaufen, eine Bio-Pflaume und sie kriegen, glaube ich, was es damals war, 80 Cent fürs Kilo. Und da habe ich ihn angeguckt, ich so, wie 80 Cent fürs Kilo? Also ich weiß, bei dem, was wir jetzt bezahlen, also 80 Cent, du, ganz ehrlich, lass mich das mal kurz prüfen, da kann ich dir sofort kannst du von uns, kriegst du mehr. Ich bezahle auf alle Fälle mehr, weil ich habe ja unsere Kalkulation im Kopf gehabt und wusste, dass unser Kilopreis definitiv höher ist als den er gerade genannt hat. Und so sind wir erstmal auseinandergegangen. Und so gut wie die Geschichte klingt, da wäre ohne das Team im Rücken und ohne die Freiheit mehr jetzt schon wieder Schluss gewesen, weil wir waren wirklich teurer. Wir hatten aber einen Vorteil, unsere Pflaume war natürlich schon entsteint und vorbereitet, damit ich sie verarbeiten kann. Also in der ganzen Kooperation habe ich eins vergessen, bei Direktgeschäft, du kriegst ja jetzt eine Pflaume wirklich direkt vom Baum. Das, was sich jeder wünscht, aber die hat halt noch einen Kern erstmal, die ist noch nicht vorbereitet, um sie auf den Kuchen zu legen. Da habe ich dann erstmal, ich glaube, 30 Kilo zum Test genommen, bin dann bei uns unten in die Bäckerei gegangen, ganz genau in unsere Konditorei und habe da so einen Pflaumenstamer gehabt, einen kleinen, und dann, naja, los, wir müssen mal ein paar Pflaumen entsteigen. Ich fand diese Geschichte von dieser regionalen Bio-Pflaume direkt wirklich zwei Ortschaften weiter von den kleinen Familienbetrieben so klasse, und dann gucken mich die Kolleginnen an, also wirklich, wir haben ein richtig spitze Team, was geile Torten macht und super Kuchen, aber die hatten halt einfach mal sowas von keine Lust drauf, da in unserer Menge da Pflaumen zu entsteigen, weil das halt einfach erstmal so eine Aufgabe ist, wie jetzt. Wir haben doch die Rohstoffe schon fertig. Das funktioniert ja nicht. Und in der ersten Welt wäre jetzt an der Stelle schon Schluss gewesen. Aber wir haben uns dann wirklich als Team hingesetzt und haben gesagt, wie können wir das lösen, und haben dazu noch einen Partner. Wir haben mit einer Stiftung aus Sommerda, das ist unsere Kreisstadt, wenn man so will, auch nur, ich weiß nicht, 15 Kilometer von uns weg. Da haben wir mit einem Partner zusammen, das wusste ich durch Zufall, dass die gerade ihre Stiftung, dass sie Arbeitsplätze neu schaffen wollen, und genau in dem Bereich, wo wir hinpassen, im Lebensmittelbereich. Und wir konnten in der Kooperation mit ihnen zusammen noch einen Behindertenarbeitsplatz schaffen und haben dort eine Pflaumenentkernungsmaschine angeschafft. Ich wusste gar nicht bis dahin, dass es sowas gibt. Also direkt eine Maschine, die diese Pflaumen entkernt. Und das Schöne war in der Kooperation, jetzt haben wir dort einen Arbeitsplatz schaffen können. Die Stiftung hat die Geschichte gehört. Also ich kürze es mal ab. Wir haben der Biobauer aus dem Nachbarort hat nachmittags die Pflaumen gepflückt, hat die einen Tag oder, keine Ahnung, ein paar Stunden nur in dieser Kühlzelle gehabt, hat sie am nächsten Früh zu der Stiftung gefahren, die sie uns entsteint hat. Unser Fahrer von der Rücktour von Erfurt ist durch den Ort gekommen, hat diese entsteinten Pflaumen gewaschen und nach allen lebensmittellichen Punkten fertig gemacht, hat die eingesammelt, hat sie zu uns gebracht, und wir haben sie von dort direkt auf den Kuchen gelegt und haben sie quasi entverarbeitet. Also wir haben es geschafft, eine Kette zu schaffen. Wir haben, was war unser Werbespruch, glaube vom Baum aufs Blech innerhalb von 36 Stunden. Und wir hatten eine komplett richtig runde Geschichte, eine komplette Transparenz für die Regionalität. Und das Beste auch, am Anfang haben dann auch ja so ein bisschen die Stimmen in der Kooperation mit der Stiftung, was da auch spannend war. Unsere Condi wollte ja diese Pflaumen nicht so gerne entsteinen, und auf einmal hast du dort aber in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Menschen gehabt, die sind in unsere Filialen gegangen, haben den Pflaumenkuchen gekauft und haben gesagt, guckt mal zu den Kunden, die Pflaumen, die haben wir vorbereitet. Also diese komplette Identifizierung mit dem Produkt, die war halt einfach nur unglaublich, und das war so ein Auslöser. Da war das ganze Team halt natürlich sofort abgeholt. Das in der richtigen Welt, wo wir unterwegs sind, reicht das natürlich auch noch nicht, um alle abzuholen. Am Ende war sogar der Preis war natürlich dann mit dem ganzen Drumherum, war natürlich nicht mehr ganz so günstig, wie es dann bei der Beko war, weil wir viel noch entwickeln mussten. Aber wir haben am Ende minimal mehr bezahlt, hatten aber ein besseres Produkt und konnten dadurch sogar, weil wir die kürzeren Lieferwege hatten, nochmal andere Preise machen. Also Ich kürze es mal ab. Wir hatten eine Bio-Pflaume wirklich aus dem Nachbarort plus direkt in der gleichen Qualität gekriegt und konnten halt wirklich durch diese kurzen Wege mit der guten Geschichte, sagen wir mal, den Preis von diesem Vorher-Produkt halt halten und haben natürlich dadurch wesentlich besser auch verkauft. Also der Kunde hat die Geschichte auch richtig, richtig gut gefunden. Und das war natürlich dann, wenn du das immer so erzählst, ja, das ist ja klar, da warte ich ja bei einer Bäckerei. Aber das ist heute so ein Punkt, wo ich sage, ohne diesen Workshop oder diese neue Methodik, wir hätten an dem Punkt, wo es ging, ich liefere euch die Pflaume einfach nur vom Baum, da wäre halt Schluss gewesen. Weil wer kümmert sich das um das Entstehen? Wer kümmert sich um das Weiter? Wer kümmert sich um den Transport? Also da sind halt so viele Zwischenschritte dabei, wo du die Leute erstmal abholen musst und auf diese Geschichte mitkriegst. Das war schon spannend.
Also meine absolute Lieblingsgeschichte in dem Rahmen. Frage dazu, wie wichtig ist es dort dann, oder im Endeffekt nehme ich dann Worten, dass es aber auch ganz wichtig ist, in dem Prozess, in dem Rahmen auch einfach die Verantwortung abzugeben und das rüber, sage ich mal, ein Team zu bilden und nicht mehr der, sage ich mal, Chef zu sein, der alles rüberschmeißt.
Richtig, das war eines der größten Erfolgsfaktoren auch mit, einfach da loszulassen. Einmal natürlich, dass man selber in den ersten loslassen, dass man selber Zeit hat, um sich mit sowas zu beschäftigen und dann natürlich auch selber zu erkennen, oh, da gibt's Leute in dem Team, die sind für Schritte, die dazugehören, wesentlich besser geeignet. Zum Beispiel der Verkaufsleiter, der dann bei uns sich um die ganzen Bestellungen und das Controlling kümmert, der hat da unglaublich unterstützt. Der hat die Zwischentermine mit wahrnehmen können. Der hat für alle Filialen die Bestellzahlen überarbeitet. Der hat eine Aktion mit daraus vorbereitet. Dadurch hatte ich natürlich auch wieder den Rücken frei, um diese ganzen, ich sag mal, diese Widerstände, wo du halt Entscheidungen auch erstmal brauchst, diese aus dem Weg zu räumen. Dann halt wirklich zu sagen, das ging ja, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen hat die Stiftung für uns, das war ja wirklich, wir hatten die Pflaume, das war genau die Pflaumenzeit, die Stiftung hatte 2 Wochen Zeit, diese Maschine zu kaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat 18.000 Euro oder sowas gekostet. Das ist ja fast per Handschlag passiert. Das war ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Und wir haben ja sofort dann, weil wir uns, klar, wir kannten uns schon lange, sonst wäre das nicht gegangen, aber dieses Vertrauen auch erstmal zu entwickeln, wir nehmen das von euch ab. Und das funktioniert und wir kriegen das halt hin. Also das war erstmal wirklich so ein Weg. Das hat halt wirklich erstmal so eine Freiheit, da musst du den Rücken frei halten, um dann auch einfach zu sagen, egal, alles klar, wir machen das. Und wir sind jetzt im dritten Jahr schon von der Geschichte. Und ich glaube, ich kann jetzt mal ausholen, also wir haben das noch erweitert, wir haben ja zu den Pflaumen ist jetzt gerade noch, sind jetzt Äpfel haben sich noch dazu gesellt, Erdbeeren werden dort für uns gemacht. Also alles, was wir an regionalen und saisonalen Produkten bekommen, haben wir mit der Zusammenarbeit mit unseren Landwirten, nenne ich es jetzt mal übergeordnet, aus der Region plus der Stiftung, haben wir ja so verfeinert, dass es unser Ziel jetzt ist, dass wir wirklich alle Obstgeschichten für unsere Kuren regional wie saisonal verarbeiten. Also da sind wir jetzt einen richtig großen Sprung nach vorne haben wir gemacht. Aktuell startet unsere Apfelkooperation, die als Grundlage auf die Pflaumen zurückgeführt ist. Und wir haben natürlich jetzt mit Apfel dann auch ein Produkt, wo du einmal unabhängig bist von den Jahreszeiten. Bei Erdbeer, Pflaume oder auch Kirsche, das sind natürlich stark saisonal abhängige Produkte, wo wir dann einmal angefangen haben, die wollen wir dann auch nur noch nehmen, wenn die Saison dafür ist. Genau. Mhm.
Sebastian, meine Frage an dich war das, hättest du dir vorstellen können, dass es mal die Dimensionen dort annimmt? Oder hast du eher damals gesagt, ja, ich habe einen Masterplan und ich stelle es mir so vor? Oder hast du eher gesagt, nee, komm, wir gehen einfach mal rein, wir probieren mal, wir schauen, was wir bewegen können und eine Bäckerei agil zu machen, so viel wird da schon nicht möglich sein?
Also Matthias und ich, wir haben ja jetzt schon 8 Jahre vorher schon zusammengearbeitet. Das ist jetzt eher was was wir im Off besprechen müssen, da war sehr viel Wodka immer im Spiel. aber grundsätzlich gab es einen Masterplan, der aus der Idee heraus gestaltet kam, wir müssen was in Richtung Innovation machen, dass wir dann Agilität eingeführt haben als auf der Arbeitsebene. Das war so in der Form nicht klar. Ist aber auch egal, weil diese Idee mit der Regionalität und das in einem großen Stil, sage ich mal, auszurollen in einer Bäckerei, die eben nicht nur 1 oder 2 oder 3 Filialen hat, sondern eben in einem Filialnetzwerk, wo man schon auch allein mengenmäßig davon abhängig ist, starke Partner zu haben. Also wir reden bei den Pflaumen ja nicht um 30, 50, 100 oder 300 oder 500 Kilo. Wir reden im zweistelligen Tonnenbereich. Und Prozesse oder Qualität in dieser Skalierung, sage ich mal, hinzukriegen, solche Visionen oder solche Ideen, die haben wir auch schon früher diskutiert, in der Tat. Wobei das jetzt nicht der Masterplan war mit dem Ziel, sofort loszulegen. Ich glaube, was uns in der Zusammenarbeit vor 2 Jahren gerade bei diesem Pflaumenbeispiel klar geworden ist, dass wir über kleine Iterationen auch in der Produktinnovation Stück für Stück gesamte Sortimente umbauen können und über die Qualität und den Erfolg, den das mit sich bringt. Also das ist ja jetzt nicht nur ein finanzieller Erfolg, das ist ja auch ein totaler Erfolg für die Region, wovon jeder profitiert. Der Bauer kann mehr verdienen, die Wege sind kürzer, wir belasten die Umwelt nicht so groß und in vielen Produkten schlägt sich der Preis sogar so nieder, dass der Kunde vielleicht sogar was Günstigeres bekommt in einer noch höheren Qualität. Das ist ja hat ja einen riesigen Effekt auch auf die gesamte Kommunikation und auf die Bindung, dass das Stück für Stück geht und das als, sag ich mal, Startschuss genommen wurde oder wird, um ausgehend von dieser Motivation, die damit dazu kommt, auch einfach weitergetrieben wird. Und das ist, glaube ich, das ist uns in dem besonderen Beispiel halt eben auch klar geworden, dass das nur der Auftakt war und wir jetzt wieder diese großen Visionen auspacken können und sagen können, okay, der Beweis ist da, wir wissen, wie es geht. Jetzt können wir den Beweis anbringen, dass es eben nicht nur für ein Produkt geht, sondern eben für einen gesamten Betrieb. Und das war das Spannende und auch das unglaublich Schöne daran.
Mhm. Genau. Und ich,
ja, bitte?
Ach so, genau. Ich vielleicht noch eins zum Abschluss dazu. Also das muss ich halt auch sagen, auf unserem Weg, auch wenn wir gar nicht wussten, wie die Methodik sich da nennt oder was das mit sich führt, dieses Erfolgserlebnis nach dem 2. Workshop, das war natürlich nochmal wie so ein Katalysator. Also das hast du gemerkt. Ich weiß noch, nach dem 1., da war es halt wirklich auch so, du hast dann so 3-4 Wochen, oh, da ist was anders. Das ist super, aber man ist halt ziemlich schnell wieder in so ein altes Muster zurückgefallen. Also das, da muss man auch bei aller Ehrlichkeit und wie das jetzt auch so klingt, das war natürlich schon auch ein steiniger Weg. Und auch dieses ganz Lustige, was wir vorhin so besprochen haben, ja, jetzt kommen die da zurück, die Führungsmannschaft für den Vertrieb und klebt da bunte Zettel an die Wand. Das war also die erste Phase, das waren auch nochmal richtig harte Diskussionen, gerade bei uns im Familienrat. Ne? Also ist das jetzt richtig? Dreht ihr jetzt alle durch? Warum sind die Verkaufsleiter nicht in den Filialen draußen? Was macht ihr hier? Und natürlich mit dem ersten Projekt, was dann so als Teamarbeit, nicht als Einzelarbeit. Vorher war es wirklich immer so, es waren Einzelabschlüsse, hauptsächlich natürlich von irgendeinen, bei uns im Familienbetrieb, von den Inhaber initiiert. Ob das mein Vater ist, der ein Umbauprojekt an der Bäckerei gerade abgeschlossen hat, wo er mit allen Gewerken halt macht, oder mein Bruder eine Umstrukturierung in der Backstube, oder ich halt für meinen Verkauf eine Einführung oder eine Neueröffnung. Das war natürlich immer sehr stark von Chefseite, also von oben gesteuerte Sachen. Und hier war es halt wirklich, wir haben gleichrangig, ich bin jetzt mal in meiner Rolle, ich war vielleicht jetzt der Ideengeber oder manche würden auch sagen, so ein bisschen so der da gesponnen hat mit dieser Pflaumenidee. Aber die Möglichkeit, den Leuten die Freiheit zu geben, sich mit ihren Stärken oder das, was sie wollen, da selber einzubringen, ich glaube, das war das Besondere. Das hat natürlich auch Wochen erstmal gedauert. Also ich glaube, der erste Workshop, wir haben da, ich glaube, 3 oder 4 Monate, was da dazwischen lagen, da kommst du wieder und sagst, okay, jetzt darf erstmal jeder das machen oder überlegt sich mal, was er gerne macht und kann er jetzt mehr drin machen. Da waren ja die Leute erstmal wie vom Kopf gestoßen. Und mit diesem ersten Projekt und mit diesem ersten Erfolg hat das wie so einen Schub gegeben. Und das ist halt auch, was ich heute, ganz ehrlich, die Methodik, ich will nicht zurück, die ist super strukturiert und wir haben den richtigen Sprung gemacht. Heute ist es aber eher so, dass wir an dem Punkt arbeiten, wir schieben so krasse Projekte durch mittlerweile. Ich glaube, da kriegen wir 2 Podcasts noch gefüllt, aber da wollen wir dich jetzt hier nicht, was heißt nicht langweilen. Also,
ja, gerne, das können wir gerne machen.
Da gibt's so coole Geschichten. Aber weißt du, was manchmal mir fehlt? Wir haben ein Projekt jetzt abgeschlossen. Das ist sogar richtig erfolgreich und es geht weiter. So dieses, ich wünsche mir manchmal, da stehe ich auch noch aktuell ein bisschen alleine da, so jetzt los, jetzt wir feiern das mal oder wir freuen uns jetzt mal richtig drüber oder hey, das ist nicht normal, was wir gemacht haben. Vielleicht mal so mal 2 Sachen noch angeteasert durch die Freiheiten. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat durch die neuen Freiheiten, ohne dass ich was, also jetzt wirklich nicht Chef initiiert. Klar, ich habe vom Anfang an hat er sich erstmal so ein Okay einfach abgeholt, aber er kam zu mir, hier, ich habe da was vor, ich habe da was gesehen, eine App gegen Lebensmittelverschwendung. Kann ich da was probieren? Ich sage, alles klar, mach mal. 3 Monate später, wirklich nur aufgrund von so einem Gespräch, sind wir bei Too Good To Go, das ist eine Food Waste App, sind wir einer der größten Bäcker, also von der Anzahl von Profilen, die man da erstellen kann. Ich will da jetzt gar nicht zu technisch werden. In unserer Region sind wir, glaube ich, mit einer der wenigen, die es überhaupt anbieten. Wir haben alle 4 Jahre ans Netz genommen. Das hat der eine Mitarbeiter komplett selbst organisiert gemacht. Und jetzt kommt eigentlich das Krasse, durch diese Eigeninitiativität und weil es ihm wichtig war, dieses Thema, schaffen wir es, zwischen 600 bis 700 Kilo Lebensmittel über dieses Portal pro Woche zu retten. Wow. Und das Spannende ist halt, da kann ich auch mich echt zurücklehnen, da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Also nicht falsch verstehen, also ich finde das super, diese Unterstützung, aber allein, dass das von den Mitarbeitern kommt, und ich glaube, das wäre im Vorfeld gar nicht gegangen, weil, ach, da hat man immer, wie willst du das machen? Weißt du, man will da zu viel in den Prozessen drin sein und man muss da einfach diese Freiheiten geben und diese Möglichkeiten, sich da auszutoben. Und das ist für beide Seiten echt richtig erfolgreich auch geworden. Und aus dem Projekt, wir haben vorher auch noch was vertestet, haben wir jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ganz aktuell, letzte Woche haben wir unseren ersten, wie will ich das jetzt sagen, unseren ersten Nachhaltigkeitsladen eröffnet. Also wo wir, ganz platt gesagt, wo wir jetzt Vortagsware anbieten. Das klingt immer so negativ. Das ist ja nichts Schlechtes. Also ein Brot esse ich ja zu Hause 4, 5, wenn es ein gutes Vollkornbrot ist, kann ich das 6, 7 Tage essen. Und wir haben uns jetzt lange damit beschäftigt und haben jetzt ein Konzept. Ich sag mal immer, die wenigsten in so einer Backstation, was einer unserer größten Mitbewerber ist, also in den Supermärkten, die Stationen, die drin sind, da gibt's ja Aufbackprodukte oder abgepackte Brotsorten. Die wenigsten wissen, dass die ja, wenn ich die dort kaufe, schon mindestens 36 bis, weiß ich nicht, wie viele Stunden alt sind. Einfach der großen Logistik, des Herstellens etc. pp. Und haben wir auch gesagt, okay, wir haben jetzt ein Konzept gemacht, die Brote, die wir dort verkaufen, sind maximal zwischen 26, also wenn ich gleich früh zur Öffnung komme, bis zur Schließung 36 Stunden alt. Und die sind qualitativ noch so gut und wir haben natürlich jetzt einen Pricing halt auch, wo wir sagen, wir wollen unter diesen Backstationspreisen liegen und wir wollen das halt nicht mehr wegwerfen und es wird die Möglichkeit geben, okay, jeder kann sich ein handwerkliches Produkt halt leisten. Und auch, diese Produkte haben ja genau die Rohstoffe vor der Tür. Es ist teilweise in Bio-Qualität. Die haben halt nur eins, okay, die sind halt schon einen Tag alt. Und bevor wir die aber irgendwo entsorgen, haben wir jetzt ein Geschäft dafür. Und das Besondere dabei, die Gewinne, also wir wollen das ja nicht, um die alten Backwaren noch zu vergeuden, die Gewinne führen wir in Organisationen ab, die sich nur mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigen. Und das Spannende ist, das ist jetzt eine Weiterführung dieser Teamarbeit von den einen Mitarbeiter, der sich mit diesem Too-Good-To-Go-Thema beschäftigt hat. Also das nimmt dann Eigendynamiken an. Das hätte ich niemals gedacht. Und wir fahren da Projekte mittlerweile, die auch für unsere Branche gar nicht so normal sind. Also du musst das auch erstmal, das musst du erstmal machen. Und wenn da zu dir einer sagt, also vielleicht nochmal ganz spannend, der Laden heißt Yesterday, also so ein bisschen. Gestern ist so bei uns Mundart und wir wollten so ein bisschen mit dieser Punkt Day Domain, also wie Yesterday, wollten wir ein bisschen spielen. Und das sind dann halt Projekte, hätten wir das vor 2 Jahren angeführt, ich sag mal, da jetzt nichts, also wir sind ja auch wirklich erfolgreich, da will ich jetzt gar nicht, aber wir haben halt so diesen Familienrat, da wäre das erstmal, ich glaube, nicht weit gekommen, weil das erstmal zu weit weg oder ist einfach, es wäre zu spielerisch gewesen. Nicht, das soll jetzt nicht negativ sein, aber das war halt doch mehr Realismus und wirtschaftlich getrieben. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man dann doch, wir haben ja Verantwortung für viele Mitarbeiter, aber man darf dabei den Fokus nicht verlieren. Und was ich gelernt habe, wenn du Leute hast, die einen Eigenantrieb haben und denen die Freiheiten gibst, den auszuleben, verlass dich einfach auf die. Das wird gut. Das wird was Gutes, weil die geben halt nicht auf. Das ist wirklich so eine Erkenntnis.
Und das ist deswegen, weswegen ich eure Geschichte liebe. Und eigentlich ist es doof, einen Podcast drüber zu machen. Eigentlich müssten wir einen Videocast machen, weil dieses Leuchten in deinen Augen bei den Geschichten finde ich immer, oder in euren Augen finde ich immer phänomenal. Ich habe es ja live erlebt. Aber ihr seid für mich, nochmal, deswegen liebe ich diese Geschichte von euch so, weil ihr für mich der absolute, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, einen Lehrbuchcharakter habt. Also ich sitze ziemlich viele Meetings. Das ganze Thema Agilität ist ja einer meiner Steckenpferde. Und ich kann mir jetzt tagtäglich anhören, ach, Agilität bedeutet nicht planen, Agilität bedeutet Scrum, jeder hat einen anderen Begriff dafür. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist für mich eigentlich der Kern von agilen Denken, agilen Mindset, zu sagen, die Leute empowern, statt die in Grenzen irgendwo einzusortieren, ein anderes Mindset reinzubringen, mit anderen Methoden natürlich dran zu gehen und eigentlich ein Win-Win für alle zu schaffen. Natürlich gehört da auch immer Glück zu, deswegen finde ich sehr schön, dass du da auch offen und transparent mit der ganzen Sache umgehst. Aber das ist genau mein Verständnis von Agilität und nicht dieses Hochglanz-Berater-Verkaufen in irgendwelchen großen Unternehmen Agilität. Deswegen bin ich so begeistert davon. Nichtsdestotrotz, wir machen gerne noch ein paar Podcasts, das Angebot nehme ich gerne an. Ich würde trotzdem gerne. Langsam, da wir zum Ende kommen, noch eigentlich gerne ein, zwei abschließende Fragen stellen. Bei dir, Sebastian, anfangend, funktioniert das auch bei anderen Unternehmen? Oder ist es bei dir, ist es ein Glücksfall gewesen, weil ihr beide euch schon länger kennt, weil ihr auf einer Wellenlänge geht, weil Matthias von sich aus gesagt hat, er muss den Weg gehen? Oder sagst du, es gibt Voraussetzungen, dass auch andere, weiß ich nicht, Bäckereien, Metzgereien oder egal welches Unternehmen das auch machen können?
Ich glaube, das waren jetzt zwei Fragen.
Das war gerne beide.
Also, das lässt sich natürlich transferieren, nicht eins zu eins. Also, ich glaube, es ist wichtig, sich die Geschichte anzuhören und die Gegebenheiten und da auch mit ein bisschen Köpfchen und vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung ranzugehen, wie du das vorhin auch schon gesagt hast. Nicht einfach Methode XY einzuführen, weil die gerade en vogue ist oder weil die gerade alle machen. Eher auf den Menschen zu schauen und zu gucken, was braucht derjenige gerade in dem Moment und um ihm dabei zu helfen, sich wohler zu fühlen bei dem, was er tut oder zufriedener zu sein mit dem, was er erreichen möchte. Und eine wichtige Voraussetzung ist, natürlich einen begeisterten Chef zu haben. Das findet man nicht unbedingt überall. Deswegen würde ich sagen, also wer nicht begeistert ist oder auch nicht unbedingt groß viel Spaß an Veränderungen hat oder nicht viel Spaß daran hat, für andere auch etwas zu schaffen, bei den Unternehmen wird es, glaube ich, schwierig. Und wenn dann auch noch der Funke überspringt zu den Mitstreitern, dann sind eigentlich die Voraussetzungen schon ganz gut gegeben, so einen Veränderungsprozess durchzuführen, in was für eine Richtung auch immer.
Okay, danke. Matthias, an dich noch die letzte Frage. Was sind so für dich, wenn du es auf den Punkt bringen möchtest, so die drei Schlagwörter, die das ganze Thema für dich beschreiben?
Drei Schlagwörter? Du meinst jetzt die Veränderung, die wir durchlebt haben?
Ja, genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, wenn du, sagen wir mal, die typische Twitter-Hashtags nutzen möchtest.
Ah, okay.
Wie würdest du das mit drei Wörtern beschreiben?
Ganz, ganz als allererstes Teamarbeit. Wir dachten, wir sind vorher ein Team. Was ich auf dieser Reise, wirklich ich auch persönlich, über die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, jeden Tag gelernt habe, das war phänomenal. Also das wird immer so abgetan, dieses Wort Teamarbeit. Also wir haben wirklich das dadurch geschafft, als Team zusammenzuarbeiten. Das Zweite, das Wort kannte ich vorher noch nicht, deswegen nehme ich es auch genauso rein, Fehlerkultur. Weil um das zu machen, was wir machen, da gehören Fehler dazu. Das war auch eine Riesenerkenntnis. Ich glaube, da habe ich das erste Jahr, da habe ich ganz lange an mir gebraucht, um das auch, also damit ich, also ich musste halt loslassen, weil ich bei manchen Sachen einfach zu penibel bin. Da geht es mir gar nicht drum, schon sofort zu wissen. Das rede ich mich jetzt im Kopf und Kragen. Also ich bin da eher so jemand, der doch mal, wenn was falsch gelaufen ist, auch nicht so ganz cool war, also wie das klingt. Aber das habe ich echt geschafft, also dieses Vertrauen. Deswegen wäre das zweite Wort für mich wirklich Fehlerkultur. Und das dritte, weil es kommt immer wieder, also ich weiß nicht, ich würde für dieses ganze Board, das ist nicht so greifbar, ich würde einfach Post-it nennen, weil das halt wirklich diese Transparenz der ganzen Geschichte halt bei uns. So banal, wie es auch wirklich ist, aber seitdem diese Zettel überall bei uns hängen, ist das, und wo das erste Mal andere Abteilungen zu uns reingekommen sind in den Meetingraum und haben dann selber Zettel an unser Board gehangen, ich glaube, das war ganz witzig. Also wirklich Teamarbeit, Fehlerkultur und ich sage einfach Post-it, auch ohne da Werbung zu machen. Vielleicht kannst du was Neutraleres einfügen.
Ich sage ja immer, Innovationsmanagement ist die Erfindung von 3M, damit die ihre Post-its weiter verkaufen können. Ja, genau. Aber du hast gerade schön beschrieben, wofür Post-its wirklich da sind. Genau diesen Transparenzgedanken. Super, ja. Dann vielen herzlichen Dank an euch beiden. Also mein absolut mit Abstand Highlight 2019 an Stories, weil ihr einfach genau für mich diesen Agilitätsgedanken auf den Punkt bringt. Und ich nehme das Angebot gerne wahr, da noch mehr Podcasts zu machen. Gerne dann auch mal bei euch vielleicht vor Ort, dass ich dann mal vorbeikomme und wir dann
sehr gern
unsere Audioqualität haben und mal wirklich ins Detail gehen. An der Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank. Ich werde auch eure Webseiten auf jeden Fall verlinken, falls irgendeine andere Firma gerade zuhört und auf die Idee kommt, mehr zu erfahren oder vielleicht so eine Transformation auch anzuschieben. Verlinke ich nachher, Sebastian, auch deine Webseite darunter und natürlich auch die Bäckerei-Webseite darunter. Und dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall noch viel Erfolg und viel Kraft auf dem weiteren Weg, weil das ist ja das Schöne bei agilen Methoden, dass es nie aufhört und sich immer weiterentwickelt. Und da bin ich gespannt, was ihr im nächsten Jahr alles noch anschiebt.
Vielen Dank. Danke dir.
Ja, auch vielen Dank.